Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht's so zwiegespalten. Wir beten an, wir singen von Gott und von seiner Herrlichkeit. Aber wenn ich mich so umschaue, dann sehe ich einfach auch viel Zerbruch und viel Leid. Gar nicht mal nur in unserer Gemeinde, ne? Sondern wenn ich so über unseren Tellerrand hinausschaue von Filderstadt, dann gibt es viele Sachen, die mich bedrücken. Und ich möchte euch von einer Sache berichten, die mich persönlich sehr bedrückt. Und da geht es um eine Stadt. Da geht es um eine Stadt in Kenia. Da geht es um eine Stadt, die mittlerweile die drittgrößte Stadt in Kenia ist. Und das ist das Flüchtlingslager in Dadaab, an der Grenze zu Somalia. Und das bedrückt mich, weil ich sehe, wie es den Leuten da geht, weil ich auch eine Verbindung natürlich zu dem Land habe. Wir sehen hier einen Mann, der Steine baut, Ziegelsteine herstellt für eine Unterkunft. In Dadaab, in diesem Flüchtlingslager. Kinder, die versuchen, das letzte Wasser irgendwo herzukriegen. Mit den Zelten, wo die Leute drin wohnen, mit gespendeten Decken von der UN oder vom UN-Hilfswerk. So leben die Menschen da. In Dadaab. Dadaab ist die drittgrößte Stadt Kenias mit 400.000 Einwohnern. Und es ist ja nicht so, als wenn Dadaab ein Ort wäre, wo Leute hinkommen und dann wieder gehen. Sondern mittlerweile ist es natürlich so, dass Kinder dort geboren werden und Dadaab ihr Zuhause ist. Also diese einstige Durchlaufstation ist mittlerweile Zuhause geworden für viele Menschen. Und wenn ihr mal guckt oder wenn ihr auf YouTube schaut und euch Berichte anschaut, dann gab es für mich so einen Bericht, der mich besonders getroffen hat, wo von einer Familie berichtet wird, wo das Kind dort geboren wird und dort aufwachsen muss. Und diese Familie immer steht zwischen Hoffen und Resignation, immer steht zwischen irgendwie Leben und Sterben. Und sie sich natürlich fragen, kommen wir irgendwann nochmal hier raus oder ist das jetzt unsere Heimat? Eigentlich wollen wir zurück, eigentlich wollen wir auch zurück nach Somalia, aber schaffen wir das jemals? Und das bedrückt mich. Und die Frage, die sich all diese Menschen, die in Dadaab leben, vielleicht stellen, an unterschiedliche Institutionen ist, diese Resignation, eine resignative Frage vielleicht, die sie sich stellen, ist das wirklich alles, was das Leben zu bieten hat? Und vielleicht wird diese Frage auch personalisiert, dass sie fragen, ist das alles, was die UN zu bieten hat? Ist das alles, was ihr aus den westlichen Ländern zu bieten habt? Das Geld, das ihr gebt, verpufft es? Keine Ahnung. Ist das alles, was ihr zu bieten habt? Und vielleicht geht es uns in unserem Gebetsleben und in unserer Beziehung zu Gott manchmal ähnlich. Dass wir Gott fragen, Gott, ist es wirklich alles, was du zu bieten hast? Und bei der Vorbereitung dieser Predigt ist mir der Übertrag sehr schwer gefallen. Ja, zu sagen, ich komme jetzt gedanklich von so 400.000 Menschen, die da leben und ihre existenziellen Fragen haben, zu mir und zu meiner Gebetspraxis. Wo ich Gott manchmal frage und anklage, hey Gott, ist das alles, was du für diese Welt zu bieten hast? Wir erhoffen etwas, wir erwarten etwas, vielleicht nach der Definition, wie für uns ein gutes Leben aussieht. Und wir erwarten auch und beten dafür, dass Gott hilft, aber dann tut sich nichts und es ist nichts eingetreten. Und Resignation macht sich breit. Zweifel kommen auch auf, ne? Also Fragen wie, meint es Gott wirklich gut mit mir, mit dieser Welt? Gibt es dann Gott überhaupt? Ist Gott überhaupt Gott? Ist Gott nicht allmächtig? Warum tut er nichts? Ist er nicht allgütig? Warum tut er nichts Gutes? Was passiert da? Und dann eben schließlich auch bei meiner kleinen Frage, bewirkt mein Gebet überhaupt etwas? Ist es überhaupt dazu ausgelegt, etwas zu bewirken? Und ich wünsche uns, dass uns Fragen wie diese oder ähnliche uns begleiten, diese Woche und nächste Woche. Ich glaube, dass es biblische Anhaltspunkte dafür gibt, wie Leute das erlebt haben. Und was uns vielleicht hilft, nicht die Lösung aller Probleme, sondern wie Menschen in dieser Situation damit umgegangen sind. Denn ich glaube, so oder so ähnlich ging es vielleicht Johannes dem Täufer. Denn der hörte im Gefängnis, dass Jesus unterwegs ist. Und er schickte einige seiner Jünger zu Jesus und er ließ ihn fragen, bist du der, der kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? Bist du wirklich der, der kommen soll oder sollen wir jetzt auf einen anderen warten? Und Jesus gab ihnen zur Antwort, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und was ihr seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Ist das wirklich alles? Mag sich vielleicht auch Johannes fragen in der Situation. Ja, er sitzt im Gefängnis, schickt seine Jünger und dann kommen sie wieder mit einer Nachricht von Jesus und die sagen, ja, ist alles super hier draußen. Ja? Ist das alles, was du zu bieten hast, Jesus? Ist doch eine Vertröstung. Ist das nicht fast Hohn oder Spott von Jesus, die Jünger des Johannes wieder ins Gefängnis mit dieser Nachricht zu schicken? Ist das alles, was Hilfsorganisationen, was Staaten, was Menschen zu bieten haben in unserer Situation, mögen sich die Leute in der Dab fragen? Und ich glaube, das Leben von Johannes in diesem Gefängnis gleicht oftmals unserem Leben. Denn Johannes sitzt dort in seinem Gefängnis und er hört von Jesus und es wird von ihm berichtet. Aber Johannes selbst sitzt da, er fristet irgendwie sein Dasein in diesem Gefängnis. Und in dieser Situation will er es wissen. Jesus, bist du wirklich der, von dem die Leute erzählen? Und viel spannender jedoch, bist du wirklich derjenige, von dem ich selbst berichtet habe? Denn Johannes kannte Jesus ja. Er hat sein Leben lang vom Reich Gottes verkündet, gekündigt. Und dann sitzt er selbst im Gefängnis und er stellt diese Frage. Bist du wirklich der, der kommen soll? Oder bist du irgendein komischer Typ, der sich was auf sich selbst einbildet? Bist du jetzt wirklich der Messias? Wenn ich meine Situation auch mit der Situation der Flüchtlinge in Dadaab vergleiche, in Kenia, dann beschämt mich das irgendwie. Und nicht, ob ihr es nachvollziehen könnt. Ich denke, Dadaab ist so groß, die Leute haben alle so viele Probleme und es scheint so weit weg. Aber ich habe ähnliche Fragen bei mir festgestellt. Ähnliche Fragen. Da sind Gefängnisse in meinem Leben, Bindungen, die vielleicht mehr innerlich als äußerlich sind. Da sind die existenziellen Fragen meines Lebens. Sinnfragen. Macht das hier überhaupt Sinn? Wie sieht meine Zukunft aus? Und dann eben auch sich anschließende Glaubensfragen. Worauf setze ich eigentlich meine Hoffnung? Woran kann ich noch glauben? Und dann vielleicht auch die Frage, Jesus, mal ehrlich, gibt's dich? Bist du es? Wenn du es bist, warum hilfst du mir nicht? Bist du der, der kommen soll, oder muss ich auf einen anderen warten? Das ist das, was Johannes fragt. Johannes hat sein ganzes Leben lang ihn angekündigt, dachte er zumindest, bis dieser Zweifel kommt. Ist er derjenige, der kommen soll, und dann sitzt er selbst in einem Gefängnis. Was ist unser Gefängnis? Vielleicht ist dein Gefängnis, dass Leute dich nicht mögen. Ja, dass du in der Schule bist und ausgegrenzt bist und da nicht rauskommst. Aber du willst da unbedingt rauskommen. Und du sagst, ich bin so einsam und ich will raus aus diesem Gefängnis. Vielleicht ist das dein Gefängnis. Vielleicht ist das Gefängnis dein Gefängnis, dass du eine Sucht hast und die Sehnsucht danach hast, aus dieser Sucht rauszukommen. Aber du weißt nicht wie. Vielleicht ist das dein Gefängnis. Vielleicht ist dein Gefängnis, dass du versuchst, auf der Arbeit möglichst und immer, immer wieder gute Leistungen zu bringen, aber dem Chef nicht genügst. Vielleicht ist das dein Gefängnis. Oder dein Gefängnis ist, dass du gemobbt wirst auf der Arbeit. Vielleicht ist das dein Gefängnis. Ich glaube, so hat jeder von uns irgendwie sein Gefängnis. Wo die Sehnsucht ist, rauszukommen. Rauszukommen, raus aus dieser Stadt, möglichst raus. Aber das ist dein Leben. Das ist vielleicht auch zu deinem Leben geworden, zu unserem Leben. Eigentlich hat Johannes mit Jesus schon einiges erfahren. Als Jesus zu Johannes an den Jordan kommt, wo Johannes ja getauft hat, und zwar auch seine Jünger getauft hat, also auch wahrscheinlich diejenigen, die er ins Gefängnis zu ihm geschickt hat, da erkennt er Jesus. Und er tauft ihn. Aber er hielt sich selbst nicht für würdig genug, Jesus zu taufen. Und vielleicht ist es bei uns ähnlich, dass wir uns selbst nicht würdig, nicht ernst genug nehmen, dass wir mit Jesus etwas anstellen, dass er uns etwas zutraut mit unserem Leben. Jesus hält Johannes für würdig. Und immer wieder, es ist so eine Auf- und Abbewegung in Johannes Leben vielleicht, es kommen immer wieder Zweifel. Und Jesus sagt, glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Und hier auch bei Johannes, da sind die Zweifel. Soll dieser Mensch wirklich der Messias sein? Er handelt so anders, ist gerade auch schon angeklungen, er handelt so anders, er redet so anders, er denkt so anders, als ich mir das vorgestellt habe. Als mein Bild, das ich mir von ihm gemacht habe. Als das Bild von seinem Reich, das er doch aufrichten will. Und jetzt, wenn ich selbst in dieser Situation bin, mache ich mir darüber Gedanken. Glücklich zu preisen ist, wer nicht Anstoß an mir nimmt. Dein Reich komme. Was beten wir da eigentlich so vollmundig im Vaterunser-Gebet? Dein Reich komme, was beten wir da? Und ich habe bei mir persönlich selbst gegraben und ich sage euch, ich habe manchmal große Probleme zu beten. Zum Beispiel abends, wenn ich im Bett liege. Ja. Es gibt dann auch mal ein paar Diskussionen mit meiner Frau. Sie kann dann beten, ich kann nicht beten. Und dann kommt sowas hoch. Ja, Fabian, du bist doch Pastor, du musst doch jetzt beten können. Wie kann ein Pastor nicht beten? Am Abend, im Bett. Ja. Und seine Frau sagt ihm, hey Fabian, jetzt müssen wir mal wieder beten. Und ich sage, wow, das kann ich gerade nicht. Und es erinnert mich selbst an den Satz, mit dem Jesus das Vaterunser-Gebet eingeleitet hat, wenn er sagt, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler. Und dieser Satz trifft mich, weil ich merke, dass ich dieser Heuchler oft bin. Und ich sträube mich manchmal, zu Gott mit Worten zu reden, weil alles, was ich jetzt sagen könnte, eigentlich nur dummes Geschwätz ist. Weil es das Bild erfüllt, was ich mir die ganze Zeit von Jesus gemacht habe. Weil es das Bild erfüllt, was ich mir die ganze Zeit vom Reich Gottes gemacht habe und alles zu meinem Besten dient, jetzt in dieser Situation. Ja, ich kann manchmal nicht beten. Herr, lass mich gut schlafen und mach auch, dass es meiner Familie gut geht. Und er ist mir zu dumm. Es wird mir manchmal zu dumm. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler. Kennt ihr das vielleicht? Und gerade dann denke ich und werde in Zukunft dafür beten, dass Gott mich überwindet. Dass er es ist, der mich überwindet. Dass der Heilige Geist aus mir sprechen kann. Dass der Heilige Geist mich überwindet, weil ich es nicht kann. Gerade dann sollte ich doch anfangen zu beten. Und das zu lernen, aber eben nicht so, dass ich so bete, wie ich denke, dass ich muss, sondern so, wie es ist. Das ist das, was Gott sich wünscht. Dass ich nicht so bete, indem ich vorher überlege, was bete ich jetzt am besten? Ja? Wie erfülle ich dann am besten auch mein Bild, das mir zum Besten dient? Das sind die Erfahrungen, die ich so gemacht habe. Es mögen bei euch andere Erfahrungen sein. Sondern so, dass Jesus von meinen Gedanken ungefiltert mitkriegt. Das kann in Worten passieren, das kann aus dem Herzen passieren. Das kann eben auch durch meine Haltung passieren. Ja, Hani, ich nehme das nochmal auf. Und dann fange ich an zu beten. Und ich sitze wie Johannes in einem Gefängnis und kann dann nicht anders als zu beten, als zu flehen, als zu erbeten. Und Jesus zu fragen, Jesus, wer bist du eigentlich? Und Johannes schickt ja seine Schüler, seine Jünger. Er hat ihn angekündigt und jetzt will er von ihm wissen, denn anscheinend rettet er Johannes gerade nicht aus dem Gefängnis. Wo ist das Reich, das er angekündigt hat? Wo ist das Gebet, das anscheinend unerhört blieb? Deswegen stellt er die Frage durch seine Jünger direkt an Jesus. Das ist ein ehrliches Gebet. Ja? Er traut ihm zu, ihn nicht zu verurteilen durch diese Frage. Jesus, bist du es wirklich? Sondern er gibt ihm eine Antwort. Geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Jesus redet vom Reich seines Vaters, von der Herrlichkeit seines Vaters. Klingt das nicht, muss es nicht irgendwie realitätsfern klingen für Johannes da im Gefängnis und für uns? Ja, da draußen, da geht was Gutes ab. Das Gras ist grün da draußen, da ist es gut. Aber hier bei mir, da ist es schlecht. Und da vergleiche ich mich. Dem anderen geht's gut, mir geht's schlecht. Alles scheiße, alles Mist. Es ist doch irgendwie fast so, als wolle Jesus sagen, da draußen, außerhalb des Gefängnisses, gibt es noch mehr. Gibt es noch mehr, was Gott tut. Und es hört sich für mich auch fast wie eine Mahnung an Johannes an, die er ihm zumutet, dem er sagt, Johannes, du bist nicht der Mittelpunkt. Das ist hart, das ist brutal, ein brutal harter Satz. Sagt Johannes, du bist nicht der Mittelpunkt. Eine Mahnung mitten ins Gefängnis? Hilft das weiter? Und dann, glaube ich, bei diesem Text überlesen wir oft den Auftrag Jesu an die Jünger des Johannes. Berichtet Johannes, was ihr seht und hört. Hey, das ist unser Thema als Gemeinde. Berichtet Johannes, was ihr seht und hört. Also es geht zum einen natürlich um denjenigen, der im Gefängnis sitzt, aber genauso auch um den Auftrag derer, die mobil sind, die sehen, die hören, was Jesus tut. Das ist wichtig. Und Jesus gibt Johannes auch mit, Johannes, ich wünsche dir, dass du durch die Ohren derjenigen hören kannst, die du gelehrt hast. Ich wünsche dir, dass du durch die Augen derer sehen kannst, die du sehen gelernt hast, nämlich auf mich hin. Und die Jünger von Johannes nehmen diesen Auftrag wahr. Und sie kommen mit diesem Reich Gottes ins Gefängnis zu Johannes hin. Sie nehmen den Auftrag ernst. Also wir haben die Möglichkeit, jemand anderem dieses Reich Gottes nahe zu bringen. Sehen und hören. Weitersagen dem Armen, der im Gefängnis sitzt. Seelsorge. Aber natürlich auch immer mit der gebotenen Vorsicht zu gucken, was ist denn gerade wichtig, welche Worte sind gerade richtig für diese Person. Und wir haben die Möglichkeit, in unserem Gefängnis den anderen, der da kommt, ernst zu nehmen. Denjenigen, der für dich sieht und für dich hört. Also der Antwort auf die Frage von Johannes und vielleicht auch auf deine Fragen begegnet Jesus mit einem Verweis auf sein Wirken. Aber es ist noch viel mehr als das. Es geht eigentlich um die Konsequenz seines Wirkens. Da wo Jesus ist, da gibt es Konsequenzen. Seine Nähe hat Konsequenzen. Sehen, hören, gehen, auch Genesung, auch Verkündigung. Seine Antwort ist, die Herrschaft Gottes, das Reich Gottes zeigt sich gerade da, wo Blindheit, wo Lähmung, wo Aussatz, wo Tod ist. Das Reich Gottes, Jesus selbst, weicht diesen Dingen nicht aus, will Licht im Dunkeln sein. Und er sagt, geht zu denen, die das Heil, also als umfassendes Heil, als grundlegender Friede meines Lebens, als Geborgenheit, gerade nicht sehen können und sagt ihnen, was ihr erlebt habt, sagt ihnen, was ihr hört und was ihr seht. Steht denen bei, die das Reich Gottes gerade nicht sehen können, weil das Leid ihnen die Sicht versperrt. Und er sagt, ich bin da, in dem Leid. Wenn ihr betet, höre ich Gebet. Betet nicht wie die Heuchler, die sich selbst in den Mittelpunkt stellen. Stellt mich in den Mittelpunkt, dann werde ich euch dort begegnen, wo ihr seid. Also das Reich Gottes, merken wir ganz schnell, das ist nicht an unseren Maßstäben zu messen, sondern an den Maßstäben von Jesus. Karl Heim hat was Cooles gesagt, ein Theologe, hat gesagt, Glaube, das ist der Mut, Zukunft von der Freiheit Gottes her zu denken und ihn auf diese souveräne Freiheit hin anzusprechen. Ja, an diese Freiheit, also an sie zu appellieren. Wenn wir beten, dein Reich komme, dann beten wir, tu etwas, Herr, und zwar mit deiner Souveränität, mit der Freiheit, die du hast, stell etwas an. Ja, an sie zu appellieren und weiter zu beten. Glücklich zu preisen ist, wer keinen Anstoß an Jesus nimmt. Wer keinen Anstoß an Gottes souveräner Freiheit nimmt. Glücklich zu preisen bin ich oftmals auch nicht. Und später fragt Jesus, seine ganze Jüngerschaft im 16. Kapitel konfrontiert er seine Jünger und er fragt, und ihr, meine Jünger, ihr, die ihr die ganze Zeit bei mir wart, für wen haltet ihr mich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Was denkt ihr denn? Ja, Jetzt mal Hand aufs Herz. Und an der Antwort auf diese Frage entscheidet sich vielleicht auch unsere Gesprächsführung mit Jesus. Wer ist Jesus denn für uns? Und an der Antwort auf diese Frage entscheidet sich vielleicht auch die Frage nach dem Reich Gottes. Wer ist Jesus für dich? Jesus Christus sagt zu Gott, seinem Vater, im hohepriesterlichen Gebet in Johannes 17, wo er für die Menschheit eintritt: Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind. Oder dort bei mir sind, wo ich bin. Und das sind wir, bei Jesus. Das ist gegenwärtig. In Jesus sind wir beim Vater. Wir sind sozusagen echt mitgenommene Leute. Das Reich Gottes ist dort, wo Jesus ist. Und wir sind mitgenommen zu ihm. Und wenn wir nicht darauf hoffen, dass Gott in diesem Leid auch gegenwärtig ist und es sein kann, dann glauben wir nicht an den Gott, der für uns den Weg zum Kreuz gegangen ist. Dann ist die Passion hinfällig. Dann wird Ostern zu einem Fest der Fassade. Wir zweifeln und straucheln, aber Gott ist da. Er ist ja selbst da gewesen. Er ist selbst da mit drin. Und vom Karfreitag, den wir bald feiern, von Ostern, das wir feiern, von dort her wissen wir, welche Macht sich durchsetzen wird. Das heißt, Gottes Reich ist immer im Werden, immer im Werden. Der Vergleich schließlich mit der Situation in Dadaab beschämt mich. Und ich habe mich, wie gesagt, ich habe mir lange überlegt, ob ich diesen Vergleich ziehe. Aber ich habe mich bewusst dafür entschieden. Ich habe mich dafür entschieden, weil ich dadurch umso mehr merke, wie gnädig Gott auf mein Leben schaut. Wie gnädig Gott auf meine kleinen Gefängnisse schaut, auf meine Zerbrüche, in meine kleine Welt kommt und sich mit mir dort hineinstellt. Und so wie Jesus in die Welt von Dadaab kommt, so kommt er in meine Welt. Frage ist, ob wir das wahrnehmen, ob wir das wissen, ob wir das realisieren, dass es eine Welt ist, dass es nicht weit weg ist. Da bist du in 10 Stunden. Das ist die gleiche Welt, mit den gleichen inneren Kämpfen und Zerbrüchen. Die Situation ist eine andere. Jesus bietet dir was an. Also wenn wir uns gefragt haben, ist das alles, was du zu bieten hast? Ist das alles, was ihr zu bieten habt? Dann bietet Jesus dir was an. Und Jesus bietet dir seine Nähe an. Und vielleicht sitzt du jetzt da und sagst, oh, jetzt bin ich aber enttäuscht. Ich hätte gerne irgendwie, keine Ahnung, schönes Haus, grünen Garten und einen weißen Gartenzaun. Das ist nicht, was Jesus dir anbietet. Entschuldigung. Jesus bietet dir seine Nähe an. Und das ist das Beste, was dir im Gefängnis passieren kann. Wenn Jesus mit seiner Nähe zu dir kommt. Das ist das Beste, was er zu geben hat. Er bietet dir an, heil zu werden in seiner Gegenwart. Das bedeutet, dein Leben aus seinem Licht zu sehen. Aus seiner Perspektive zu sehen. Ja, das ist das, was wir im Taufseminar in der letzten Zeit immer ganz groß gemacht haben. Dass es da einen Perspektivwechsel gibt, wenn Jesus in mein Leben kommt. Ich nehme mein Leben, ja, öfters noch aus meiner Perspektive war, aber was der bestimmende Blick ist, ist der Blick Gottes auf mein Leben. Und er kommt mit seiner Nähe und er ist gegenwärtig. Sehen, hören, gehen, genesen. Er bietet dir an, eine Beziehung zu leben und dann auch mit ihm zu reden. Ich möchte schließen mit dem Vers aus Römer 8, 39. Und mein Eindruck ist gerade, vielleicht sprechen wir den gemeinsam. Auch wenn du gerade nicht überzeugt bist, denn der Satz geht ja los mit, ich bin überzeugt. Heißt es ja viel in der Bibel, ja, dass wir unsere Seele, ja, meine Seele singen, haben wir am Anfang gesungen, Psalm 103, dass wir unsere Seele selbst auffordern können, etwas zu sagen, was wir selbst gar nicht sagen können. Und dann glaube ich, dass der Heilige Geist auch in uns wirken kann. Lass uns doch gemeinsam diesen Satz gemeinsam beten und danach einfach einen Moment Stille sein. Und dann werden wir ein paar Worte und auch Melodie auf der Leinwand sehen. Lasst uns diesen Satz gemeinsam beten und dann eine Zeit der Stille haben. Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben,
weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Großes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn.